Ja, das ist auch der Sinn der Betrachtung des Philipperbriefes, dass wir als Gemeinde Jesu, als Christen immer auf das Ziel sehen. Das Ziel muss vor Augen bleiben, damit wir in der gegenwärtigen Situation, in der wir uns befinden, nicht verzagen. Wir haben ja eingangs schon gelesen und auch gehört, dass der Apostel Paulus diese Briefe aus dem Gefängnis schrieb. Es war das letzte Gefängnis, was er vor seinem Märtyrertod erdulden musste, und dachte in diesem Gefängnis, in dem äußeren Gefängnis in Rom, an die vielen Gläubigen, die er getroffen hat, die Gemeinden, die gegründet werden konnten, und die Kämpfe, in denen sie stehen, und die Anfechtung, die sie immer wieder belasten. Paulus wusste das aus dem eigenen Leben, welche Anfechtung man haben kann, so dass man sogar am äußeren Leben verzagen könnte. So schwer kann das sein. Dass man sich vielleicht manchmal, das habe ich auch aus dem Munde mancher Gläubige gehört, von der Erde wegwünscht. Ach, dass ich doch schon beim Herrn wäre. Nicht aus der Freude beim Herrn zu sein, sondern weil die Last in dieser Zeit so schwer ist. Die körperlichen Lasten, die Einflüsse aus der Umwelt und vieles andere mehr. Soziale Sorgen, die uns dazu bringen, so etwas auszusprechen. Paulus wusste darum. Aber durch den Heiligen Geist konnte er die Gemeinden trösten und Mitteilung machen: Schaut auf das Ziel. Schaut auf Jesus, der euch erlöst hat, der den Glauben in euch angefangen hat, und er wird ihn auch weiterführen bis zur Vollendung, bis ihr den Leib verlassen dürft und ihn dann, den Herrn, sehen dürft, wie er ist in seiner Herrlichkeit. Lasst uns das Ziel vor Augen haben. Und dann schrieb der Apostel Paulus auch, dass es ja Menschen gibt, die zwar religiös reden, aber durch die Religiosität sogar anderen noch Schaden zufügen wollen. Manche haben Christus verkündigt, aber gegen den Apostel Paulus. Sie versuchten, das Evangelium so darzustellen, dass der Apostel Paulus falsch ist in seiner Betrachtung. Da waren Judenchristen, die haben gesagt, der Paulus beachtet das Gesetz nicht mehr. Er sagt, die Beschneidung sei nicht mehr nötig. Er sagt, dass eben gewisse Speisegebote nicht mehr nötig seien, sie zu halten, sondern in Christus sind wir frei. Und dann haben sie das Evangelium in der Weise verkündigt und wollten in Wahrheit dem Apostel Paulus eins auswischen, ja, obwohl er Gesandter war vom Herrn. Und deswegen sagt er ja, manche reden das Evangelium eben nicht lauter, sondern aus Zank. Denn sie meinen, sie wollen eine Trübsal meinen Banden noch hinzubringen. Und darüber setzte er aber wieder das Ziel, nämlich die Herrlichkeit Gottes. Hauptsache Christus wird verkündigt. Wenn der Name Jesu genannt wird, in dem ist nämlich Kraft und Leben, egal unter welchen Umständen er genannt wird, unter welchem Vornamen, da oder Vornehmen, da ist eben Leben verheißen für diejenigen, die diesen Namen hören und annehmen. Und heute geht es weiter, ab Vers 19 bis 26, wo der Apostel Paulus von der Gewissheit spricht. Er weiß, dass alle Dinge ihm zum Besten dienen müssen. Er weiß, dass selbst das Gefängnis zu seiner Seligkeit mithelfen muss. Ich lese mal die Verse jetzt aus dem unrevidierten Text, Philipper 1, Vers 19 bis 26. Ich weiß, dass mir dies gelingt zur Seligkeit durch euer Gebet und durch Handreichung des Geistes Jesu Christi, wie ich sehnlich warte und hoffe, dass ich in keinerlei Stück zu Schanden werde, sondern dass mit aller Freudigkeit, gleich wie sonst alle Zeit, also auch jetzt Christus hochgepriesen werde an meinem Leibe, es sei durch Leben oder durch Tod. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn. Zumal aber im Fleisch leben dient, mehr Frucht zu schaffen, so weiß ich nicht, was ich erwählen soll. Denn es liegt mir beides hart an. Ich habe Lust, abzuscheiden und bei Christus zu sein, was auch viel besser wäre. Aber es ist nötiger im Fleisch bleiben um euretwillen. Und in guter Zuversicht weiß ich, dass ich bleiben und bei euch allen sein werde. Euch zur Förderung und Freude des Glaubens, auf dass ihr euch sehr rühmen mögt in Christo Jesu an mir, wenn ich wieder zu euch komme. Soweit Gottes Wort. Der Apostel Paulus spricht also schon von der befreienden Kraft des Herrn über seinem Leben. Die Möglichkeit besteht, dass er aus dem Gefängnis wieder herauskommt. Und alle sagen, ein Wunder ist geschehen. Ähnlich wie bei dem Apostel Petrus, der ja gefangen gehalten wurde, um ihm am nächsten Tag dem Volk vorzustellen und möglicherweise dem Tode zu überantworten. Der Engel Gottes kam und holte ihn aus dem Gefängnis. Und er wurde geführt zu den Gläubigen, die um ihn beteten. Und die baten Gott, nimm dich doch des Petrus an. Und plötzlich stand er vor ihrer Tür. Und sie dachten, es sei sein Geist, er sei gar nicht wirklich da. Sie hatten eine große Freude, als sie merkten, er ist es, Fleisch und Blut, Petrus ist da. Gott hat ein Wunder getan, und das meint Paulus hier auch. So dass ihr einen großen Ruhm an mir dann habt, weil ihr seht, Gott hat tut Wunder. Und diese Botschaft wollte er gleicherweise auch dem Einzelnen ins Herz sprechen. Glaubt einfach an die Wunder Gottes, an sein Wort. Er kann tun über Bitten und Verstehen. Bleibt nur bei ihm, egal in welcher Situation ihr euch befindet, ob es euch äußerlich gut geht oder nicht gut geht. Bleibt im Glauben bei ihm, denn er kann alles ändern und wenden. Ich denke, äußerlich sah es nicht so aus, dass Paulus aus dem Gefängnis in Rom entlassen werden würde. Wir hatten ja eingangs gesagt, dass manche Stellen schon darauf hinwiesen, dass ihm so eine Pause zwischen zwei Gefangenschaften möglich gewesen sein kann. Wir wissen es nicht hundertprozentig, aber aus den Schriftstellen können wir das so entnehmen, dass er doch mal entlassen wurde und nachher wieder in Rom im Gefängnis war, bevor er den Märtyrertod starb. Aber in dem Moment, wo er das schrieb, war sicher noch nicht zu sehen, dass er entlassen würde. Und doch sprach er von den Möglichkeiten des Herrn. Was also auch immer dem Gläubigen geschehen mag in dieser Welt, was uns auch immer ängsten möchte, wenn wir das Radio einschalten oder den Fernseher und die Nachrichten hören, wenn wir die Zeitung lesen oder im Gespräch auf der Straße vernehmen, was wieder Grausames in der Welt geschieht. Das sind ja alles Dinge, die uns auch begegnen, die uns Angst machen möchten. Krieg und Kriegsgeschrei. Ja, oder Epidemien und Ehek und was wir da alles so hören. Jeder wird versucht, in Angst versetzt zu werden. Aber was auch geschieht um uns herum, wir sollen bei den Verheißungen des lebendigen Gottes bleiben. Jesus Christus ist das Leben, das wirkliche Leben, und er bleibt auch das Leben. Das Leben in Christus verändert sich nie. Gott verändert sich nie. Der Mensch verändert sich schon. Aber Gott verändert sich nie. Und das Leben in Christus verändert sich auch nie. Er bleibt das Leben. Und das Leben, was er den Seinen gegeben hat, verändert sich auch nicht. Durch die Kraft des Heiligen Geistes ist das neue Leben in die Gläubigen, in die Christen eingedrungen. Die, die da Buße getan haben über ihr Leben, die Danke gesagt haben für Golgatha, Danke für die Erlösung von unserer Schuld, von unseren Sünden, von dem Tod, die dann den Heiligen Geist und das neue Leben bekommen haben. Dieses Leben verändert sich nie in uns. Es kann mal mehr oder weniger zugelassen werden, aber es verändert sich nicht. Das Leben im Heiligen Geist bleibt immer gleich. Darin sind alle Gaben und Fähigkeiten zum Leben mit Gott enthalten. Alle Wesenszüge und der oberste Wesenszug, die Liebe, ist immer da, immer. Lässt nie nach, weder in der Qualität noch in der Quantität. Nur der Mensch, der Gläubige, verweigert sich manchmal, diese Dinge zuzulassen. Sie sind ja vorhanden. Sie müssen nicht erneuert werden. Sie sind da. Und so sagt der Herr Jesus auch in Johannes 10, in diesem wunderbaren Hirtenkapitel, Da spricht er in Vers 28, ich gebe ihnen das ewige Leben. Mit anderen Worten, das ewige Leben pflanze ich in sie hinein, die mir glauben und vertrauen. Und sie werden darum nie mehr umkommen, weil dieses ewige Leben sich nicht verändert. Es bleibt immer gleich. Niemand wird sie mir aus meiner Hand reißen. Der Vater, der mir sie gegeben hat, ist größer als alles. Niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Nur wenn dieses ewige Leben, das neue Leben, sich verändern könnte, schlechter werden könnte, dann wäre die Möglichkeit gegeben, es wieder von Gott zu entfernen und uns wieder von Gott zu entfernen. Aber weil sich das nie verändert, das bleibt immer gleich. Jesus bleibt gleich, sein Leben bleibt gleich, das neue Leben in uns bleibt gleich. Darum kann uns niemand trennen von Gott. Darum steht immer dieses Leben, das Neue, höher als alle menschlichen Erfahrungen in dieser Zeit. Wo Jesus ist, da ist das Leben. Auch angesichts des Todes in dieser Welt und des Todesgeruchs in dieser Welt. Da ist Leben. Manchmal bei Beerdigungen merken wir ganz genau, wenn wir so den Sarg in die Erde lassen, da ist überhaupt kein Todesgeruch zu empfinden an dieser Stelle. Wir sehen zwar optisch, dass wir da einen Leichnam in die Erde gelegt haben, aber die Atmosphäre ist erfüllt von Leben. Da merken wir, hier ist ein gläubiger Mensch, in dem Leben pulsierte, jetzt zu Grabe getragen worden, sein Leib in die Erde gelegt worden. An anderen Gräbern merkt man, da ist gar kein Leben, ist alles so tot, so stumm. Da war das Leben Gottes nicht vorhanden. Aber wo es vorhanden war in dem Menschen des Glaubens, da bleibt die Atmosphäre des Lebens auch bestehen, selbst angesichts des Todes. Deswegen haben wir ja am Grab dann keine Trauerfeiern, sondern Siegesfeiern. Weil wir wissen, dieser Mensch ist aufgenommen in die Herrlichkeit Gottes, in das Leben, das er hier schon bekommen hat. Und wir wollen auch eines Tages dort sein, wo alle Erlösten schon hingekommen sind. Im ersten Brief des Johannes, das schlagen wir mal parallel dazu auf, zu dem Brief an die Philipper, da sagt der Apostel Johannes, dass dieses ewige Leben, das Leben aus Gott in seinem Sohn ist. Kapitel 5, Vers 11, das ist nämlich das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat und solches Leben ist in seinem Sohn. Und wo also der Sohn Jesus Christus ist, ist auch das Leben. Wer den Sohn Gottes hat, der hat dieses Leben aus Gott. Ganz wunderbar. Und das verändert sich nie. Dieses Leben aus Gott begleitet uns als Gläubige durch die Zeit und auf allen Wegen und in allen Erfahrungen. Auch den Apostel Paulus im Gefängnis in Rom. Auch die Gemeinde zu Philippi in all den Anfechtungen, die diese Gemeinde erlebte. Dieses Leben kann durch nichts verkleinert werden und wird auch nicht vergrößert, braucht auch nicht vergrößert werden. Es ist komplett, es ist vollkommen. Es ist da. Es bezeugt sich auch stets selbst. So wie ein Baby, was zur Welt geboren ist, sich immer selbst bezeugt, dass es da ist, indem es schreit. Will was zu essen haben, will trockengelegt werden und vieles andere mehr. Es bezeugt sich, es ist da, es schreit. Wenn es nicht schreit, dann würden wir sagen, es ist tot. Es muss sich bezeugen. Und so bezeugt sich dieses ewige Leben in uns immer wieder neu. Indem der Geist Gottes uns sagt, sei nur getrost. Was bist du so unruhig, liebe Seele, in dir? Sei nur getrost, der Herr ist doch da. Das Leben ist da. Wir kriegen den inneren Zuspruch. In Situationen, die undurchsichtig sind, die wir nicht mehr überschauen können. und nicht wissen, wie es weitergeht. Wir haben kürzlich auch sowas wieder neu erlebt. Wir erleben das ständig, meine Frau und ich. Dass wir vor Barrieren gestellt werden und wissen manchmal nicht, wie es weitergeht. Aber werden innerlich getröstet, der Herr hat einen Weg. Du siehst ihn bloß noch nicht. Das Leben beweist sich. Und nicht lange danach erfahren wir auch, wie dieser Weg aussieht. Und staunen, dass Gott solch einen Weg aufzeigt und hat, konnten wir überhaupt nicht erkennen. Er bewegt Herzen, er bewegt Situationen, er verändert so vieles um uns herum. Und plötzlich ist alles klar. Plötzlich ist alles wieder froh und alles durchsichtig geworden. Das Leben bezeugt sich selbst in uns. Da, wo Christus ist, ist das Leben. Allerdings, wo er nicht ist, ist die Erfahrung des neuen Lebens nicht vorhanden. Da muss Traurigkeit einziehen, Hoffnungslosigkeit, Verzagtheit. Und das hören wir ja auch, wenn die Menschen sich unterhalten, worüber sie sich unterhalten auf der Straße, meistens nur über Negatives. Sie und setzen dann immer noch ein paar Sätze hinzu, wie schlimm alles werden wird und wie scheußlich das ist und ach, ist ja alles. Geht ja alles den Bach runter. Da kommt kein Wort der Hoffnung durch, weil sie das Leben aus Christus nicht kennen. Darum ist ja Gemeinde Jesu aufgerufen, dieses Leben zu verkündigen. Wie Jesus sagt, geht hin in alle Welt, verkündigt dieses Evangelium des Lebens aller Kreatur. Denn alle sollen es kennenlernen. Also, dieses neue Leben kann nicht und durch nichts verkleinert werden. Es bezeugt sich stets selbst als das Wahrhaftige und Bleibende. Und es bezeugt sich im Leben der Gläubigen durch Unabhängigkeit. Gott hat die, die er erlöst hat, für sich gewonnen, für sich erkauft, zu seinem Eigentum gemacht. So steht es in der Schrift, ihr seid sein Eigentum. Das bedeutet, ihr seid nicht mehr abhängig von den Menschen um euch herum, was sie darüber meinen, über euer Leben. Ihr seid nicht mehr abhängig von den Situationen der Zeit, sondern ihr seid jetzt abhängig von dem, der Himmel und Erde gemacht hat, dem alles untertan sein muss. Das ist was Neues. Ja? Darin beweist sich auch das neue Leben, die innere Unabhängigkeit von den Schwierigkeiten der Zeit. Wir sehen sie, wir registrieren sie, wir nehmen sie wahr, wir ignorieren sie nicht, aber wir lassen uns davon nicht vereinnahmen. Wir sagen, dennoch hat Israel Gott zum Trost. Dennoch habe ich Gott zum Trost, egal wie das aussieht. Der Herr führt weiter, wie oft sagen sich das Gläubige auch untereinander. Aus dieser Gewissheit des neuen Lebens heraus. Dennoch, Unabhängigkeit beweist dieses neue Leben von den Strömungen der Zeit. Kinder Gottes können deshalb jedermann dienen, ohne jedermanns Knecht zu werden. Und so sagt der Apostel Paulus auch in 1. Korinther 9, Vers 19, da sagt er, ich bin frei innerlich und doch diene ich jedem, als ob ich sein Knecht wäre. Aber ich bin frei von ihm. Ich kann in Freiheit dem Nächsten dienen. Er darf und wird mich nicht mehr vereinnahmen. Das ist eine neue Freiheit, die Kinder Gottes nur kennenlernen und in der sie auch bestehen sollen. Wenn wir auch in ungewollte Umstände hineingeführt werden, egal welcher Art, so wie Paulus ungewollt in das Gefängnis gekommen ist, er dachte, er könnte sich vor dem Kaiser rechtfertigen, wegen der Gefangenschaft in Caesarea und einfach sagen, dass er kein Ketzer ist und kein Gotteslästerer ist und dass er doch auf das römische Recht Anspruch hat. Dabei wurde er ins Gefängnis gesteckt. Er ist da hineingekommen, ungewollt, aber mittendrin blieb er frei im Herzen. Er blieb frei, das Evangelium weiter zu bezeugen. Er hat sich nicht zurückziehen müssen und sagen müssen, jetzt bin ich ja im Gefängnis, na jetzt darf ich das Evangelium nicht mehr verkündigen. Nein, er verkündigte es weiter. Und wir haben es von Glaubensgeschwistern, sei es damals aus der Sowjetunion oder in anderen Ländern, wo Verfolgung und Bedrängnis ist, gehört, dass sie sich, ich will nicht gerade sagen, gefreut haben auf das Gefängnis, das ihnen angedroht wurde, aber furchtlos hineingingen. Furchtlos. In dem Wissen, der Herr ist dabei, ich bin frei. Und so hat sie es auch bestätigt, dass ihre Freiheit ein Zeugnis der Gnade Jesu wurde und viele Menschen im Gefängnis sich bekehrten. So war der Apostel Paulus auch frei, obwohl er im Gefängnis war. Und wir sind frei, obwohl wir an einem Arbeitsplatz stehen, wo vielleicht keiner gläubig ist. Wir sind frei, obwohl wir in einer Gesellschaft leben, wo die meisten nichts mit Gott am Hut haben wollen, wie man so schön sagt. Wo sie die Sünde und das Böse preisen. Ja, so wie jetzt kürzlich in Berlin wieder Christopher Street Day, wo man einfach sagt, ihr, die eine normale Ehe führt, ihr seid anormal. Wir sind richtig. Wir sind frei. Ihr seid gebunden. Wir sind frei, die wir Mann mit Mann Schande und Frau mit Frau Schande treiben. Wir dürfen das. Wir leben in einer Familie, vielleicht manchmal als Einzelpersonen, die gläubig sind und die anderen sind ungläubig. Noch. Wir sind aber mitten in diesem Zustand frei. Wir dürfen für die anderen beten. Wir dürfen sie segnen. Wir brauchen uns nicht durch die Umstände, dass andere noch nicht gläubig sind, in die Enge treiben lassen. Wir sind frei. Ich will dort mal lesen in Epheser 6, im Blick auf den Arbeitsplatz, das Leben im Alltag. Kinder Gottes, die ja mit ungläubigen Chefs zu tun haben, die auch mit ungläubigen Arbeitskollegen zu tun haben, die vielleicht sogar am Arbeitsplatz spotten über das Evangelium. Und mittendrin sind wir. Sind wir dann gebunden? Nein, wir sind frei. Denn es steht hier geschrieben im Epheserbrief, auch ein Brief des Apostel Paulus, dient diesen Menschen, euren Chefs und auch den Mitarbeitskollegen, nicht allein mit Dienst vor Augen, so dass ihr ihnen gefallen wollt, den Menschen, sondern als die, die gebunden sind in Jesus Christus. Gebunden sind in der Freiheit, ja? Dass ihr solchen Willen Gottes tut, von Herzen, mit gutem Willen. Mit gutem Willen. Vers 6, Kapitel 6 und weitere. Lasst euch dünken, dass ihr wem dient? Gott dient, dem Herrn dient und nicht den Menschen. Obwohl wir den Menschen optisch gesehen dienen am Arbeitsplatz, soll es doch eine Form des Dienstes sein aus dem Dienen vor Gott, aus der Freiheit. Aus der Freiheit, egal wie die Menschen um uns herum gestaltet sind, ob sie freundlich, unfreundlich sind. Wir dienen Gott, der ist immer freundlich. Und da bleiben wir. Wisst, Vers 8, was ein jeglicher Gutes tun wird, das wird er von dem Herrn empfangen, er sei ein Knecht oder ein Freier. Dient also mit gutem, freien, willigem Herzen Gott. In dem neuen Leben, das ihr bekommen habt. In der Gesellschaft, davon sollen wir von der Gesellschaft nicht mehr gebraucht oder missbraucht werden, sondern wir sollen in der Gesellschaft dienen können. Jesus Christus sagte in Johannes 17 in seinem Gebet, Vater, die, die du mir gegeben hast, sie sind nicht mehr von der Welt, die gehören gar nicht mehr hierher. Wir haben ein neues Zuhause gewonnen, nämlich das himmlische Zuhause. Sie sind angeschlossen durch den Heiligen Geist an das Ewige. Aber ich bitte, dass du sie nicht wegnimmst von der Welt, sondern darin bewahrst in der Welt. Das heißt, sie sollen unabhängig bleiben von den Gesellschaftsformen, in die sie jeweils gestellt worden sind. Wir konnten uns nicht aussuchen, wo wir geboren werden. Ob in Deutschland oder in Asien, in Syrien, in Libyen vielleicht oder in Afrika, im Süden von Afrika oder in Asien oder in Südamerika, das konnten wir uns nicht aussuchen. Wir werden alle in gewisse äußere Formen der Gesellschaft hineingeboren. Aber als Kinder Gottes sollen wir frei bleiben davon. Wir können die Gesellschaft nicht ändern, obwohl wir das gerne wollen. Wir haben ja viel auszusetzen an der Obrigkeit, an dem, was sie tut und was sie nicht tut. Wir können sie nicht ändern. Aber wir können frei leben, mitten in dieser Gesellschaft. Und frei bleiben. Vater, bewahre sie in der Welt. Die gehören nicht mehr dazu. Sie sind ganz anders durch das neue Leben geprägt. Aber nimm sie nicht weg. Lass sie mitten in dieser, ich sage es mal für uns, mitten in dieser sündigen, verkorksten Gesellschaft bleiben. Und erhalte ihnen die Freiheit, die sie jetzt gewonnen haben, dass sie dadurch ein Zeugnis, ein Segen von dem Leben aus Gott sein können. Und in der Familie, die wir schon angesprochen haben, sagte der Herr Jesus in Matthäus 10, Vers 37, dass wir Vater, Mutter, Brüder, Schwestern, obwohl sie Blutsverwandte sind, nicht lieber haben müssen und brauchen als Gott. Das ist die Freiheit. Obwohl wir die Verwandten sehen, ja, wir grüßen sie, fassen sie um, geben einen Kuss, wir brauchen sie nicht lieber haben als Gott. Ich sage bewusst das Wort brauchen, weil wir manchmal das Sichtbare viel lieber haben als das Unsichtbare. Die Versuchung ist da. Das Sichtbare, das können wir anpacken und greifen und können damit vielleicht optisch besser rechnen. Das Unsichtbare ist manchmal so fern und das schieben wir deswegen beiseite. Wer Vater, Mutter, Brüder, Schwester lieber hat als mich, ist mein nicht wert. Jesus sagt, ihr dürft frei bleiben davon. Ihr dürft in der Liebe Gottes an der ersten Stelle bleiben und das bedeutet Freiheit. Selbst äußeres Gefängnis kann die innere Freiheit nicht zerstören. Wir haben ein wunderbares Beispiel im Alten Testament. Ihr kennt die Geschichte von Josef. Josef, der ja unschuldig ins Gefängnis kam, weil ihn die Frau Potiphars, in dessen Haus er diente, beschuldigte, er hätte sie belästigt und ihr Gewalt angetan, was gar nicht stimmte, denn sie war nur aus auf den Josef und wollte ihn verführen. Und er sagte, das geschehe nicht. Ich kann mich nicht an dem Hausherrn und vor Gott schon gar nicht schuldig machen. Und dann, weil sie beleidigt war, belastete sie ihn, keiner war ja dabei und man wusste nicht, was ist wirklich geschehen, dann kam er ins Gefängnis. Aber in dem Gefängnis war er dennoch frei. Einer der Söhne Jakobs. Wir lesen dann 1. Mose 39, Vers 3. Der Gefängnisaufseher, der sah, dass Gott mit ihm war. Denn alles, was Josef tat, dazu gab der Herr Glück durch ihn. Also die innere Freiheit, das Leben mit Gott, der Glaube an Gott wurde trotz des äußeren Gefängnisses nicht gestört. Das Zeugnis wurde freigesetzt, hier ist etwas anderes am Werke. In Vers 21 heißt es, der Herr war mit ihm. In Vers 20 lese ich schon mal, da nahm ihn sein Herr, also dieser Potiphar, und legte ihn ins Gefängnis, darin des Königs Gefangene lagen. Und er lag allda im Gefängnis. Aber der Herr war mit ihm und neigte seine Huld zu ihm und ließ ihm Gnade finden vor dem Amtmann über dem Gefängnis, dass er ihn unter seine Hand alles befahl, alle Gefangenen im Gefängnis, auf dass alles, was da geschah, durch ihn, also durch Josefs Hände, gehen musste. Er war im Gefängnis, unschuldig, und doch frei. Der Segen Gottes pulsierte weiter in seinem Herzen und auch sichtbar vor den anderen. Dass andere das erkennen mussten und ihn in eine Stellung heben mussten, als ob er auch äußerlich frei war. Er war plötzlich der oberste Herr über das Gefängnis geworden, obwohl er ein Gefangener war. Das ist das, was Gott tut an den Menschen. Dann kam es ja dazu, dass von des Pharaos Hofe der Mundschenk und der Bäcker auch eingesperrt wurden in dasselbe Gefängnis. Also hohe Herren waren das, und diesen hohen Herren wurde auch Josef zur Seite gestellt. In Kapitel 40 lesen wir, Vers 4, und der Hauptmann setzte Josef über sie, dass er ihnen diente, und sie saßen etliche Tage im Gefängnis, diese hohen Herren. In Kapitel 41, Vers 41, lesen wir mal noch weiter. Da heißt es, als dann Josef nun aus dem Gefängnis geholt wurde, erst war er also über die Mitarbeiter am Hofe des Pharaos, die ja verdächtigt worden sind, etwas gestohlen zu haben, Unrechtmäßiges getan zu haben, gesetzt worden. Und dann kam er sogar noch an den Hof des Pharaos. Dieser Josef, der unschuldig ins Gefängnis gesetzt worden war, er war immer frei. Und da sprach der Pharao zu ihm, siehe, ich habe dich jetzt sogar gesetzt über ganz Ägyptenland. Welch eine Freiheit. Das will der Herr uns auch neutestamentlich sagen, egal wo du dich befindest, du bist immer ein Freigelassener im Herrn. Und in Wahrheit regierst du immer mit dem höchsten Regenten mit. Früher haben wir uns oft gesagt, wenn wir spazieren gingen im Schlosspark Charlottenburg, schöner Schlosspark, besonders im Frühjahr, wenn neue Pflanzungen da sind, da sage ich, Ingrid, schau mal, was haben wir nicht für einen schönen Garten? Der gehört uns, weil er dem Herrn gehört. Jetzt gehen wir in unserem Garten spazieren. Alles, was ihm gehört, gehört uns. Wir brauchen ja noch nicht mal pflegen und können ja spazieren gehen. Das ist eine neue Dimension. Alles ist euer, sagt der Apostel Paulus. Alles ist euer. Ihr aber seid Christi. Ja? Auch der Schlosspark, das Schloss. Brauchen wir nicht wieder putzen. Wir dürfen da durchlaufen und uns erfreuen der schönen Blumenpracht und der Konstruktionen. Siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt. Und er tat seinen Ring von seiner Hand, der Pharao, gab ihn Josef an seine Hand, kleidete ihn mit köstlicher Leinwand und hing ihm eine goldene Kette an seinen Hals und ließ ihn auf seinem zweiten Wagen fahren und ließ vor ihm her ausrufen, der ist des Landes Vater. Und setzte ihn über ganz Ägyptenland. Und Pharao sprach zu Josef, ich bin Pharao, ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Was ist das für eine Freiheit? Da kommt einer aus dem Norden in den Süden, bringt eigentlich nichts mit, ist ein Verkaufter, ist ja ein Sklave gewesen. Ja, man hat ein bisschen Geld für ihn gegeben und einfach verkauft. Und plötzlich, alles, was er sagt, muss getan werden. Er ist mit Gott überhoben worden über alle Schwierigkeiten. Und das ist der Adel der Kinder Gottes. Wenn wir Jesus nur zulassen in uns, dann werden wir überhoben durch ihn, mit ihm, über alle Schwierigkeiten. Denn Gott kennt keine Grenzen. Er kennt keine Grenzen. Wo er ist, da ist Leben. Und wo er uns mitnimmt, leben wir in diesem Leben einfach mit. Paulus machte also deutlich, auch hier anhand seiner Situation vor den Philippern, dass Kinder Gottes, wo und in welcher Lage sie sich befinden, auch die Gemeinde zu Philippi in mancherlei schwierigen Umständen, immer frei sind und frei bleiben. Alles gelingt zum Guten letztlich. Deswegen sagt er, ich weiß, ich weiß. Das ist eine wichtige Aussage, das sollte auch unser persönliches Leben neu durchziehen, jeden Tag aufs Neue. Ich weiß, was Gott mir gesagt hat. Ich weiß, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist. Ich weiß, dass er der Herr ist aller Herren, der König aller Könige. Wenn wir morgens so in den Tag hineingehen mit diesem Wissen, fürchten wir uns vor nichts, was da kommen könnte. Ich weiß. Und Paulus sagt auch hier, ich weiß, dass das letztlich zum Guten dient. dienen muss. Ich weiß, dass mir dies gelingt zur Seligkeit, zur Freude, zum Glück durch euer Gebet und durch die Handreichung des Geistes Christi. Ihr betet dafür, Jesus bestätigt sein Wort. Ich weiß, das muss zu meiner Freude dienen. Die Krankheit, die Sorgen, die sich aufgebrochen haben, die aufgemacht haben, die sozialen Sorgen, vielleicht die mitmenschlichen Schwierigkeiten. Ich weiß, das muss mir zur Seligkeit dienen. Ich denke, viele von uns können das bestätigen, dass schwierige Situationen im Endeffekt ihnen zum Segen wurden. Ich kenne und kannte liebe Glaubensgeschwister, die mir sehr weh getan haben, die oft auf meinen Füßen standen und Blasen verursachten, also bildlich gesprochen, wo ich manchmal dachte, muss denn das sein, der Glaubensbruder, dass er mir so weh tut? Aber wo wir festhielten am Herrn, wussten wir, das dient uns zum Besten. Im Nachhinein habe ich das gesehen. Es diente zu meiner Seligkeit. Diese schwierige Situation, dieser Widerstand durch einen Glaubensbruder musste mir zur Freude dienen, indem ich dadurch auf einen Weg geschubst wurde, wo es mir gut ging, den der Herr geebnet hat, aber ich ihn nicht sah und ich nicht freiwillig gerne von dem Weg, auf dem ich gerade stand, weggehen wollte. Das meint der Apostel Paulus. Ich weiß, das Gefängnis wird mir zur Freude werden, wird mir zur Seligkeit werden. Durch die Handreichung des Heiligen Geistes, der Herr wird mich führen. Und eure Gebete sind ja da auch ein Fundament, was den Arm Gottes bewegt. Und ich warte sehnlich darauf, dass ich in keinerlei Stück, was ich erleben soll, zu Schanden werde, sondern dass mit aller Freudigkeit, wie auch sonst alle Zeit, also auch jetzt, Christus hochgepriesen wird. Auch jetzt, auch jetzt, auch jetzt. Denn ich weiß, dass es mir zur Seligkeit dienen wird. Die Fürsorge Gottes in Jesus Christus bleibt nie aus bei den Kindern Gottes. Nie. Es gibt es gar nicht anders. Lesen wir dazu auch ein Beispiel über die Verzagtheit der Jünger, wie aber bereits Jesus schon vorgesorgt hat, und zwar im Blick auf seine Auferstehung oder nach seiner Auferstehung von den Toten. Johannes 21. Die Jünger hatten Jesus aus dem Blickfeld verloren. Er war gestorben, begraben, wohl auch auferstanden, aber wo war er jetzt? Wo war er jetzt? Nicht zu sehen. Wir sehen Jesus leibhaftig nicht. Aber wir wissen, er ist auferstanden und lebt in Ewigkeit. Aber die Jünger hatten das Problem, sie hatten gehört, sie sollen nach Galiläa wieder gehen von Jerusalem, zum See Genezareth. Nun sind sie dort angekommen, sie sahen Jesus nicht. Und in Kapitel 21 war Petrus derjenige, der nun voranging, den Ton angab in Vers 2. Sie waren zusammen, Petrus, Thomas, der da heißt Zwilling, Nathanael von Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und andere zwei seiner Jünger. Da sagt Petrus zu ihnen, tja, jetzt sehen wir Jesus nicht, ich will hin fischen gehen. Wir müssen ja schließlich was essen, wir müssen versorgt werden und wir sehen Jesus nicht, jetzt kann er für uns nicht sorgen. Er hatte zwar uns gefragt, so hätte Petrus sagen können, nach den 3 Jahren der Verkündigung, habt ihr jemals Mangel gelitten? Da mussten wir sagen, nein, wir waren ja immer bei dir und du warst immer bei uns, wir haben dich gesehen, da hast du für uns gesorgt, wir haben nie Mangel gelitten. Aber jetzt sehen wir nicht. Also dann gehen wir wieder hinfischen, müssen wir uns selbst versorgen. Hat der Herr sie vergessen? Sie wollten sich wieder selbst versorgen und dann lesen wir, sie fingen nichts. Es hat nicht mehr geklappt. Hat nicht geklappt mit der Selbstversorgung. Als es nun Morgen war, stand Jesus am Ufer. Sie wussten nicht, dass es Jesus war. Und er fragte sie, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Wie kommt denn das? kommt denn das? Habe ich euch nicht immer versorgt? Ja, ja, wir haben es probiert, uns selbst zu versorgen, hat nicht geklappt. Ach, habt ihr nichts zu essen? Glaubt ihr denn nicht, dass ich euch weiterhin versorgen werde? Das könnte die Frage sein. Sie antworteten ehrlich, nein, wir haben nichts zu essen. Und dann sprach der Herr, dann werft nun das Netz auf mein Wort hin zur Rechten aus. Da warfen sie es aus und konnten es nicht ziehen vor der großen Menge der Fische. Und dann erkannten sie, dass es Jesus war. Und sie kamen dann ans Land und sie sahen etwas dann plötzlich. Als sie ans Land kamen, sahen sie nämlich, dass da ein Feuer schon bereitet war, Kohlen, und da waren schon Fische drauf. Und Brot war auch da. Das heißt, es waren gar nicht mal ihre Fische, die sie jetzt gefangen haben. Vorher hatten sie sowieso nichts gefangen. Und von dem Fang hatten sie noch nichts gebracht, sondern da waren schon Fische. Der Herr hat offenbar schon gesorgt für uns. Er hat uns doch nicht vergessen, obwohl wir ihn nicht gesehen haben. Er hat es schon vorgesorgt. Und danach sagte erst Jesus, jetzt bringt man noch von den Fischen welche, die ihr gefangen habt. Und das hatte ja seinen Grund, sie sollten nämlich zählen, wie viel das sind. Da waren sie erstaunt, 153 Fische waren es, so viel bei einem Fischzug. Das hat dann auch seinen Grund. Aber sie mussten erkennen, Jesus hat gesorgt für uns. Er sorgt immer für uns. Selbst wenn wir ihn nicht sehen, wenn wir noch nicht wissen, wie. Es lagen bereits Fische da, es lag bereits Brot da. Ja, das sollte uns ermutigen und das sollte auch die Philipper ermutigt haben, dass der Herr immer Vorsorge betreibt und die Fürsorge dann angedeihen lässt. Der gute Weg ist immer bereitet und er ist mit Frucht erfüllt. Paulus wollte der Gemeinde zu Philippi die Aufgabe des Gebetes sehr wichtig machen. Gebet heißt ja Vertrauen. Wer betet, vertraut Gott. Darum spricht er mit ihm. Und Paulus sagt, das ist das, was mir auch zugute kommt, eure Gebete des Glaubens, der Zuversicht, weil ihr vertraut, dass Jesus für euch und für mich sorgt. Und die Handreichung des Geistes wird mir helfen. Der Heilige Geist ist mit mir. Hier verstehen wir auch schon im Vorfeld des Leidens, Sterbens und Auferstehens Jesu das Gleichnis, das Jesus den Jüngern gab, mit auf den Weg gab in diesem Beispiel der bittenden Witwe in Lukas 18. Da steht extra, er gab ihnen dieses Beispiel darum, dass man alle Zeit beten soll, hoffen soll auf die Fürsorge des Herrn und nicht nachlassen soll. Nachlassen heißt ja, ich schaue wieder auf die Umstände. So wie Petrus auf dem See Genezareth, als er plötzlich, erst sagte er, Jesus sagt, ich soll auf dem Boot zu dir kommen, auf dem Wasser, und dann sah er die großen Wellen und dann sank er. Alle Zeit beten und nicht nachlassen, so sagte der Herr. Und dann gab er dieses Beispiel von der Witwe, die immer wieder den Richter anging, der ihr nicht helfen wollte gegen die Gläubiger, die sie verklagten und wollten Geld von ihr und die war arm und hatte nichts und die sagten, na, dann nehmen wir vielleicht die Kinder noch weg, wenn du nicht bezahlen kannst. Und der Richter hat schlussendlich, weil sie nicht aufhörte, ihn zu bedrängen und zu beten, doch die Hilfe gewährt, die sie brauchte. Und der Herr sagt, wie viel mehr wird der himmlische Vater euch auch segnen und die Hilfe gewähren, wenn ihr im Gebet bleibt? Tag und Nacht, alle Zeit beten. Denn das Gebet des Glaubens setzt immer wieder das neue Leben in uns frei. In Römer 15 schrieb der Paulus auch dasselbe und ermutigte die Gläubigen dort gleichfalls zum Gebet, zur Fürbitte. In Vers 30, in Römer 15, und sagt, ich ermahne euch aber, liebe Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes, dass ihr mir helft, kämpfen mit Beten. Kämpfen mit Beten. Also gar nicht. Er hat sie nicht eingeladen, sagt, also kommt mal mit, ein paar Traktate zu verteilen. Ja, ist ja auch gut und richtig. Aber mit beten. Der Glaube muss dahinter stehen. Die Hoffnung dahinter stehen. Die Gewissheit. Ich weiß, das neue Leben verändert sich nicht. Helft mir mit, indem ihr durch das Gebet auch die Kraft des neuen Lebens beweist und freisetzt, so dass das Evangelium in dieser Welt ausgebreitet werden kann. Auch in Epheser 6, 18 bis 20 wird von dieser Wichtigkeit des Gebets gesprochen. Die geistliche Gabe und Aufgabe und Handreichung durch den Heiligen Geist äußert sich ja im Trösten, in der Erkenntnis, in der Hoffnung, in der Erinnerung an die Berufung, mit der wir berufen sind. Also wenn wir morgens aufstehen, sollen wir wissen, wir sind Kinder Gottes. Ein Glaubensbruder, der bezeugte es mal so, er sagt, wenn er das eine Bein aus dem Bett schwingt, dann sagt der Herr Jesus, ich hab dich lieb. Das heißt mit anderen Worten, ich gehöre zu dir. Und wenn ich das zweite jetzt rausschwinge, habe ich dich immer noch lieb. Und jetzt weiß ich, jetzt gehe ich in den Tag als einer, der von dir geliebt ist und den ich lieben darf. Das ist der Anfang. Erinnerung, jeden Tag aufs Neue. Der Tag verläuft ganz anders, wenn wir als Gotteskinder in den Tag gehen. Nicht als Menschen, die sagen, oh, hier tut's weh und da, oh, ja, nennt man das. Ja, und mit Stöhnen und mit Ach und Weh in den Alltag schlittern und dann müssen wir auch noch zur Arbeit, dann müssen wir auch noch das besorgen, ach, da habe ich ja den Termin. Und da sind wir also schon ganz knetschig, ganz morgens und was soll denn daraus werden? Wir sollen uns erinnern, dass wir berufen sind, in dem neuen Leben zu stehen, Handreichung des Geistes zulassen. So wird auch die Gemeinde und der einzelne Glaubenssieg erfahren. Wir werden wachsen, innerlich und auch äußerlich. Dieses Wunder der Gnade äußerte sich ja gerade auch nach Pfingsten ganz deutlich. Ich freue mich immer wieder darüber, dass ich das so lesen kann, wie frei wir auch sind, von Zwängen Leistung bringen zu müssen. Christen denken ja manchmal, die müssen so viel Leistung bringen, damit sie Gott gefallen. Dabei steht geschrieben nach Pfingsten, der Herr tat hinzu zur Gemeinde, die da selig wurden. Das Geheimnis ist nicht, dass wir uns hinsetzen, wie können wir die Gemeinde vergrößern, wie können wir da noch Menschen hinzugewinnen, wie können wir sie herbeiziehen am Haken. Das ist nicht das Geheimnis. So, das Geheimnis ist, bei Jesus bleiben und er tut einfach hinzu, die da selig werden. Die Voraussetzung ist natürlich, dass er hinzutut zu uns, dass wir nicht den anderen knietschüchtern begegnen. Ach, bist du auch gläubig, willst du auch dazugehören? Ist mein Platz hier, da habe ich schon 30 Jahre gesessen, kannst du nicht hinsetzen. Ja, sowas gibt es ja alles. Sondern wir sollen in der Freude am Herrn bleiben und dann tut der Herr täglich hinzu und dann können die erkennen, da ist ja auch einer, der Jesus liebt. Das ist das. Wir müssen da nicht Menschen herbeiziehen, sondern im Herrn bleiben. So wie es Paulus dann auch schreibt in 2. Korinther 2, Vers 14, da preist er seinen Herrn darüber, dass durch ihn, durch die Apostel, durch die Jünger, durch die Gemeinden, der Geruch der Erkenntnis Gottes offenbar wird an allen Orten. Ja? Das heißt, durch das Leben der Gläubigen wird offenbar, wer Jesus ist. In seiner Art und Weise. Gott ist Liebe, lässt mich erlösen. Darum sage ich es noch einmal. Ja? Gott ist die Liebe. Diese Offenbarung des Geruchs der Erkenntnis wird verbreitet. Da sagt er, ich danke dem Herrn, dass das so offenbar wird durch unser Leben. Und das kriegen die anderen mit und dann fragen sie nach, wie kommt denn das, wie bist du dazu gekommen? Als wir zum Glauben kamen, wurden wir auch immer wieder interviewt oder zum Interview geschickt, weil andere sagten, was ist bloß mit dem passiert? Also irgendwie können wir das nicht einordnen. Dann wurde meine Frau und ich zum Pfarrer geschickt, der sollte uns mal prüfen, was mit uns los ist. Dann hat er uns immer wieder gefragt, wie seid ihr denn da zum Glauben gekommen? Was ist denn da mit euch geschehen und so? Und dann fragten dann später die Leute, die uns da zum Prüfen geschickt haben, ja, was ist nun mit denen? Da sagt er, die sind gläubig. Ich konnte nicht anderes sagen. Aber immer wieder wiederholt er die Fragen, ja, und prüfte. Er sah, dass da irgendwas anderes ist. Was ist da passiert? Ja, die haben Jesus kennengelernt. Und das sollen doch die Leute mitkriegen. Ich sage das mal jetzt so nebenbei, ohne da in die tiefere Sache zu gehen, sonst maßregelt sie mich, meine Frau, gleich. Als wir jetzt kürzlich ein Gespräch hatten mit unserer Hauswirtin, haben unser Herz so ein bisschen ausgeschüttet. Und da ging es dann vielleicht um Fragen, wie früher schon einmal, weil wir eine kleine Wohnung nur hatten. Wir brauchten eine größere, eine Missionswohnung früher. Und da suchten wir auch vielleicht eine Wohnung außerhalb dieses Hauses, wo wir wohnen. Und da sagte dann damals die Hauswartsfrau, nein, ihr dürft hier nicht ausziehen. Wieso? Nein, ihr müsst hier wohnen bleiben, ja? Also seitdem ihr hier wohnt, ist mehr Ruhe im Haus eingekehrt. Wir beten für das Haus. Und tatsächlich, dann kriegten wir plötzlich eines Tages eine größere Wohnung. Und Ähnliches war jetzt in diesem Gespräch mit der Hauswirtin, als wir sagten, es könnte sein, dass wir vielleicht doch eine andere Wohnung nehmen. Dann hatte sie Tränen in den Augen und sagte, nein, ich lasse sie nicht gerne ziehen. Das hat sie wiederholt. Ich dachte mir, wo gibt's denn sowas? Es kann ihr doch eigentlich egal sein. Nein, wir lassen sie nicht gerne ziehen. Bleiben Sie hier wohnen. Sie kriegen etwas mit, dann hat sie davon berichtet. Ich habe einige aus dem Haus beerdigt. Welche Worte sie da am Grab gesagt haben. Bleiben Sie hier wohnen. Obwohl sie nicht in die Versammlung kommen, die Leute. Aber sie kriegen etwas von Glauben mit, von Vertrauen mit. Und die Hauswartsfrau damals sagte, als ich sagte, naja, es ist eben so, unsere Wohnung damals war zu klein und so. Das wird schon, bei euch geht das anders zu, sagte sie zu uns. Das ist das, was Paulus sagt, angenehmer Geruch der Erkenntnis Christi. Das dürfen und sollen wir verbreiten, wenn wir in dem Leben bleiben, das Gott in Jesus uns gegeben hat. Und die Philipper sollten auch darin ermutigt werden. Noch ein Punkt will ich hier anschließen. Paulus betont, dass die Erkenntnis der Wahrheit auch über das Zeugnis am Leibe geht. Er sagt, Christus ist mein Leben, Sterben ist mir Gewinn. Egal wie es mir auch äußerlich geht, es soll Christus auch an meinem Leibe gepriesen werden. Das heißt, ich will ihn gern zum Opfer geben, wenn es sein muss. Dann will ich ihn hingeben, weil es richtig ist. Ich will meinen Leib nicht höher setzen als das Leben aus dem Geist Gottes. In Vers 20 lasen wir das. Unser irdisches Leben mittels des Leibes soll also ein Beweis des wahren Lebens in Jesus werden. Ob wir den Leib nun einsetzen zum guten Handeln und zum guten Wandel in Christus oder ob wir ihn abgeben als Märtyrer, das sagte der Apostel Paulus. In beiden Fällen soll Christus auch gepriesen werden über der Handhabung des Leibes, so wie wir ihn für Gott nutzen und einsetzen. Jesus soll geehrt werden, weil wir freiwillig den Leib zum Dienst des Evangeliums einsetzen. Wo es auch sein soll, es wird und soll freiwillig zur Ehre des Herrn geschehen. So sehnte sich also der Apostel Paulus, beides zu tun, seinen Leib weiter zur Verkündigung des Evangeliums mitzunehmen, was er sagt, was den anderen auch dient, oder ihn abzugeben, um beim Herrn zu sein. Das ist eine wunderbare Freiheit. Der Leib ist ja oft das Hindernis, dass wir als Gläubige vergessen des neuen Lebens, das wir bekommen haben. Weil der Leib uns bestimmt. Er sagt, was wir zu tun haben, was wir zu lassen haben. Der muss lange erhalten bleiben, 150 und mehr Jahre. Das verlangt er. Darum müssen wir ihn immer wieder versorgen und immer wieder hochstilisieren. Ja, durch Medikamente oder irgendetwas, ja. Nur der muss bleiben. Das ist sein Verlangen. Aber Paulus sagt, Jesus soll gepriesen werden. Ob wir den nun abgeben oder ob wir den behalten hier zum Dienst. Ja. Das neue Leben steht höher. In 1. Korinther 6, Vers 20 heißt es auch, preist Gott an eurem Leibe, dadurch der Sieg Jesu über den Satan ja offenbar wird. Martyrium ist auch zur Ehre des Herrn. Wir haben gerade im Johannes 21 gelesen, nachdem diese Speisung auch dort am See Genezareth stattfand und auch die Begegnung mit Jesus und die neue Freude, er ist da, gab es ja auch ein Gespräch mit dem Petrus über seine Zukunft. Du wirst am Ende deiner Tage dahin geführt, wo du eigentlich nicht hin willst. Und dann steht der Satz da, Jesus sprach davon, mit welchem Tod Petrus Jesus preisen würde. Preisen steht dort. Mit dem Tod. Preisen. Und tatsächlich, aus der Kirchengeschichte lesen wir ja, dass Petrus im Tode, durch die Art seines Todes, Jesus pries, den lebendigen Gott. Er wurde gekreuzigt in Rom und er sagte, ich möchte aber nicht so wie mein Herr gekreuzigt werden, sondern umgekehrt. Er, mit dem Kopf nach unten wurde er gekreuzigt und 3 Tage predigte er vom Kreuz das Evangelium, bis er starb. Er pries im Tode mit diesem Ableben seinen Herrn. Da erfüllte sich genau dieses Wort. Ja? Und wir lesen ja auch in der Offenbarung 6, Vers 9, dass die in dem Siegelgericht, dass da die Märtyrer aufstehen, die um der Ehre Gottes willen ihr Leben hier als Märtyrer ließen. Also jede Situation des Lebens ist überschattet von dem neuen Leben, in dem wir uns bewegen durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist. Alle leben ihm. Alle, die ihm vertrauen, sei es im physischen Leben hier oder im geistlichen Leben, wenn sie schon abgeschieden sind. In Lukas 20, 38 spricht der Herr davon und sagt, alle leben ihm, die Lebenden und die Toten. Abraham und Isaak und Jakob, die leben auch. Sie leben alle Gott. Sie lebten hier für Gott und sie leben weiter für Gott. Sie bleiben in der Gemeinschaft mit Gott. Sterben ist mir Gewinn. So sagt der Apostel Paulus und deutet darauf hin, dass auch die Philipper in ihren Gebeten immer wieder neu erkennen sollen, dass ihr äußeres Leben ja nur zeitlich ist, aber das neue Leben ewig. Das äußere zeitliche Leben kann jeden Tag beendet werden, aber das neue Leben endet nie. Endet nie. Diese Realität sollen wir als Christen auch hier haben. Dann sind wir furchtlos in dieser Welt. Dann sind wir auch frei zum Handeln in dieser Welt. Weil wir wissen, der Herr sorgt für uns, er vergisst uns nicht. Er hat bereits Fische und Brot geordert, damit wir was zu essen haben. Er verlässt uns nicht. Und wir haben Leben bekommen, was nie endet. Wir verlieren also nichts. Wenn wir den Leib verlieren, verlieren wir nichts. Der ungläubige Mensch verliert ja alles, er hat ja Angst davor, weil er nichts anderes hat als das Leben in dieser Zeit. Er kennt nichts anderes. Aber als Kinder Gottes wissen wir, wir haben ein Leben, das nie aufhört. Darum bleibt darin. Das ist die Aufforderung. Bleibt bei Jesus. Bleibt in ihm und er in euch. 2. Korinther 5, 19. Da wird das nochmal betont und 20, Gott war doch in Christus, er versöhnte die Welt mit sich selbst und er rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott vermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt, lasst euch versöhnen mit Gott. Das ist der Auftrag, der nicht nachgelassen werden soll, der nicht gebrochen werden soll, der aber nur durchgeführt werden kann, wenn wir in dem neuen Leben bewusst bleiben und nicht in die Angst des vergänglichen Lebens wieder zurückfallen.